Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Handelsblatt Economic Challenges. Wir haben es einmal umgedreht. Heute ist zu Gast Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatt Research Instituts und des Handelsblatts. Mein Name ist Ina Karabas. Ich bin Leiterin von Handelsblatt Live und, das muss man an der Stelle, glaube ich, dazu sagen, Diplom-Volkswirtin. Also das ist ein Feld, mit dem ich mich durchaus sehr gerne beschäftige, aber wahrscheinlich nicht ganz so tief drin bin wie du, Bert.
Ja, weiß man nicht.
Schauen wir, das werden wir am Ende des Podcasts merken. Wir wollen uns unterhalten, einmal über das Thema der Woche. Gerade es war Davos, es läuft sogar noch. Heute ist Mittwoch, der 25. Mai. Und das Handelsblatt erscheint am Freitag mit einem großen Titel zum Thema Konjunktur, gleichzeitig mit unserem Podcast. Und deswegen wollen wir heute über diese Themen sprechen. Ja, bei Davos, das hat man definitiv gesehen, Bert. Es war früher so ein bisschen globales Happening, wo man so über den freien Warenaustausch in der Welt gesprochen hat und sich so einig war und geschaut hat, wie man das noch besser machen kann. Jetzt muss man sagen, man sieht einen sehr großen Umbruch in der Welt. Dieses ganze Thema freier Warenaustausch ist definitiv nicht mehr das, was es vorher war. In unserer Wochenendausgabe am Freitag werden wir auch deswegen unter anderem über 7 Probleme für die Weltwirtschaft sprechen, über 7 Risiken, und über die möchte ich jetzt auch mit dir sprechen. Wir fangen an mit dem Punkt 1 auf der Liste, und zwar ist das Thema, dass jahrelang Schulden gemacht wurden und immer mehr Schulden gemacht würden. Was sagst du dazu?
Also ich würde erstmal da ansetzen, wo du angefangen hast bei Davos. Dass die Stimmung so schlecht und so miserabel geworden ist, hat nichts mit den wirtschaftspolitischen Versäumnissen der Vergangenheit zu tun, sondern dadurch, dass ein schwarzer Schwan ist durch die Welt geflattert, und der heißt Ukraine-Krise. Und der hat ganz bestimmte Gewissheiten also zerstört. Und danach kippte ja eigentlich die Situation. Die Energiepreise explodierten und der Hunger ist zurückgekehrt. Das heißt also, der Katalysator dieser neuen Unübersichtlichkeit also ist der Ukraine-Konflikt, und wie der ausgeht, weiß noch niemand. Und solange es da schwelt, wird das auch nicht wieder sich zusammenrucken. Und du hast natürlich völlig recht. Die goldenen Zeiten der Weltwirtschaft, die eigentlich 1990 begonnen haben mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Take-off Chinas, die sind seit einiger Zeit vorbei. Und der Grund dafür ist die zunehmenden Konflikte zwischen USA und China. Das hat ja Obama schon eingeleitet mit seinem Pivot to Asia. Und Herr Trump hat das mit einer verbal brachialen Gewalt gemacht. Aber Biden macht die gleiche Politik.
Würdest du? Definitiv. Bevor wir da hinkommen, möchte ich gerne noch mal ein bisschen vorher ansetzen, bei dem, was du gerade gesagt hast. Würdest du denn sagen, dass dieser schwarze Schwan jetzt, sagen wir mal, eine Struktur offendeckt, die ohnehin schon fragil war, oder wäre es ohne den Krieg weiterhin sehr positiv weitergegangen?
Es wäre wahrscheinlich weitergegangen. Wir hätten die Probleme gehabt, aber sie wären nicht so exemplarisch aufgepoppt. Mhm. Das heißt, der Treiber der Inflation, wir nennen das Inflation, was wir aber haben, ist ja eigentlich eine Teuerung.
Da kommen wir gleich zu.
Aber den markanten Preisniveauanstieg, den wir haben, der kommt nicht, zumindest in Europa, in erster Linie von der Geldpolitik, aber nicht missverstanden zu werden. Die EZB hätte viel eher aus der ultraleichten Politik aussteigen müssen. Aber die Preissteigerungen, die wir gegenwärtig beobachten, bei Erdöl und bei Rohstoffen und bei Nahrungsmitteln, sind keine Folge der Geldpolitik. Das ist ein angebotsseitiger Effekt. Die gebrochenen Lieferketten aus China, das sind angebotsseitige Effekte.
Sind alles gute Effekte, die du gerade benannt hast. Lass uns eins nach dem anderen machen.
Wir machen das dann.
Wir fangen an nochmal mit dem Thema Schulden. Was sagst du? War es ein Problem, dass viele Staaten, auch Deutschland, aber auch natürlich andere Staaten, immer mehr Schulden aufgenommen haben?
Ja, Deutschland ist da ein schlechtes Beispiel. Deutschland ist eigentlich das, was man im internationalen Vergleich als solide ansieht. Die Staatsschuldenquote liegt bei 70%, trotz Corona-Schulden. Das ist eigentlich unbedenklich. Problematisch sind die Schulden von einigen südeuropäischen Ländern, die weit über 100% sind, die sind sehr problematisch. Die Schulden in Amerika sind wiederum unproblematisch, da der Euro die Weltwährung ist und die von der Fed gemacht werden, kann dieses Land eigentlich nicht pleite gehen. Das muss man sehr differenziert sehen. Die Schuldenproblematik ist da, die würde ich aber als ein Problem ansehen, aber nicht das Zentrale, was wir gegenwärtig haben. Die Explosion der Energiepreise ist sehr viel wichtiger. Und was mich am meisten bedrückt, ist der Rückkehr des Hungers in der Welt.
Auf jeden Fall. Auch da kommen wir gleich nochmal zu. Ich möchte nochmal ganz kurz über das Thema Schulden reden. Für alle, die sich nicht die ganze Zeit mit Schulden beschäftigen und der Schuldenthematik. Wenn du sagst, Deutschland steht mit einer 70%-Quote eigentlich ganz gut da, die anderen haben über 100%. Bei einem Privatmenschen würde man sagen, der ist überschuldet.
Nein, das würde man beim Privatmenschen wohl nicht sagen, weil man das einfach nicht vergleichen kann. Die Staatsschulden sind dann problematisch, wenn also der Zinsendienst die haushaltswirtschaftliche Bewegungsfähigkeit einschränkt. Und die Staaten haben sich ja beispielsweise auch Italien massiv verschuldet, aber durch die Niedrigzinspolitik ist der Zinsendienst gesunken. Mhm. Und deswegen ist, sagen wir mal, die Resilienz dieser Staaten eigentlich noch nicht gefährdet. Ich gebe dazu, da ist ein Problem, aber dass es einen Staatsbankrott auf absehbarer Zeit hier in unserer entwickelten Welt geben wird, das sehe ich eigentlich noch nicht, was nicht heißt, dass man das angehen muss, aber man sollte es nicht dramatisieren. Mhm.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Genau, ich glaube, das war richtig nochmal wichtig nochmal zu verstehen, dass natürlich Verschuldung auf der einen Seite nicht das gleiche ist wie Verschuldung auf der anderen Seite. Punkt 2 auf unserer Liste bei dem Wochenendtitel ist die Lieferkettenproblematik, auch ein bisschen verbunden mit zunehmendem Protektionismus in dem ein oder anderen Teil der Welt. China hattest du eben schon genannt.
Das ist in der Tat ein Problem und diese Lieferkettenproblematik hatten wir ja schon. Wir konnten uns ja nicht mal also Masken kaufen, als die Corona-Pandemie aufpoppte. Das ist aber jetzt ernst geworden und da zeigt es sich, dass die chinesische Politik gar nicht so unfehlbar ist. Die hat da eine desaströse Covid-Politik gemacht und das erschwert es uns zu reagieren. Daraus resultieren Produktionsprobleme bei uns. Und ich glaube, dass diese Lieferkettenprobleme, die wir gegenwärtig sehen, zu einer Restrukturierung unserer Lieferantenstrukturen führen werden. Wir werden, glaube ich, den Local Content wieder etwas erhöhen und nicht mehr so extrem anfällig sein von anderen Ländern und nicht mehr nur die Kostenminimierung in den Vordergrund stellen, sondern auch die, sagen wir mal, Lieferfähigkeit, die jederzeitige.
Konkret heißt das, wir bauen Arbeitsplätze und Produktionslinien wieder in Deutschland oder in Europa aus.
Oder in näheren Ländern. In Deutschland wird das relativ schwierig sein, nicht nur, weil wir ein Hochlohnland sind, sondern weil wir eigentlich gar nicht die personellen Kapazitäten haben. Das heißt, wir laufen ja in einen massiven Alterungsschub und das antizipieren die Unternehmen ja gegenwärtig schon, dass sie trotz massiver wirtschaftlicher Abschwächung also Personal horten. Mhm. Also wir werden das neu Orten, aber nicht mehr so, also ganz extrem ausquetschen auf Kostenminimierung.
Was ich mich an der Stelle immer frage, ist, ich glaube auch, dass es langfristig dahin läuft. Das ist auch, wenn man sich mit Unternehmerinnen und Unternehmern unterhält, dann sagen die auch, das ist definitiv ein Szenario, auf das sie sich vorbereiten. Da ist aber ja eine Lücke, weil die Lieferkettenproblematik ist jetzt, bis man so eine Produktionslinie aufgebaut hat, dauert, da braucht man Investitionen für, da braucht man auch einen gewissen Spielraum, finanziellen Spielraum für, bis man da hingekommen ist. Wie überbrücken wir den?
Ja, das ist eine gute Frage. Das so, da gibt es auch keinen Patentanwalt drauf. Wir brauchen natürlich China als Vorlieferant, aber wir brauchen China mindestens so wichtig als Absatzmarkt. Mhm. Und deswegen werden wir sehr, sehr vorsichtig da tarieren. Eine schnelle Lösung wird es da nicht geben. Ich will nur sagen, die Globalisierung ist in der letzten Zeit getrieben worden, ist vom Prinzip der Kostenminimierung. alle Möglichkeiten der Effizienzreserven auszuquetschen. Das wird ein Stück weit zurückgefahren im Interesse der jederzeitigen Lieferfähigkeit. Allerdings wird das nicht umsonst sein. Das heißt also, das Ausquetschen der Kostenpotenziale, das hat, glaube ich, sein Ende. Das hat die gegenwärtige Situation gezeigt. Das heißt, wir werden auch in eine neue Form des Welthandels kommen. Das kann man schon sehen. Die goldenen Zeiten der Globalisierung begannen ja 1990. Da brach die Sowjetunion zusammen und China stieg auf. Und sie endeten so Mitte des vergangenen Jahrzehnts, als der Konflikt zwischen USA und China aufpoppte. Da sah man so etwas. Und deswegen ist die Welthandelselastizität deutlich gesunken. In der Zeit vorher wuchs der Welthandel doppelt so schnell wie die Weltproduktion. Das war das goldene Zeitalter des exportorientierten Deutschlands. Und das hat sich jetzt etwas geändert. Und darauf wird man reagieren.
Darf ich nochmal nachfragen? Konkret, du hast gesagt, etwas geändert. Ich habe das Gefühl, das ändert sich recht stark.
Ja, es ändert sich recht stark, aber so stark wird sich das ja nicht ändern können, weil man ja mal immer beides von einem Land haben will. Man will auf der einen Seite günstige Vorprodukte haben. Aus der Situation will ja China rauswachsen. Deswegen machen sie ja ihr Konzept der neuen Seidenstraße. Das ist ja ein Geflecht von Lieferanten und auch von Niedrigprodukten, die man selbst nicht mehr haben will. Da wird sich die Globalisierung ändern. Sie wird ein anderes Gesicht bekommen, aber sie wird auch nicht so weltumfassend sein, weil ich nämlich glaube, dass wir so auf eine bipolare Welt hinaus.
Die ist dann laufen. Ost-West, oder?
Ja, Ost-West, also es hängt ein bisschen davon ab, wann und wie der Ukraine-Konflikt ausgeht. Aber so wie ich es wahrnehme, hat die westliche Welt beschlossen, Russland klein zu machen.
Aus Gründen?
Aus Gründen, die durchaus nachvollziehbar sein. Und deswegen bleibt Russland eigentlich nichts übrig, sich als Juniorpartner von China anzudienen. China wird das dankend annehmen und hat für uns einen Vorteil. Nämlich Chinas Versprechen an die Bevölkerung ist ja bis zum Jahre 2049, dem 100-jährigen Jahrestag der Machtergreifung der Kommunistischen Partei, die größte Ökonomie der Welt zu werden. Und dazu braucht sie im Wesentlichen Frieden und einen florierenden Welthandel. Und deswegen ist also vor diesem Hintergrund ist das sogar gar nicht mal die schlechteste Lösung.
Ich glaube, alle Leute, die gerade auf oder in Taiwan sind oder als Taiwanese im Ausland leben, freuen sich darüber, dass du sagst, China braucht Frieden. Ich bin sehr gespannt, ob sich das bewahrheitet und ich hoffe auch sehr darauf, dass das so ist. Ein Punkt, den du gerade gesagt hast, der ist eine super Überleitung zu unserem nächsten Punkt, denn du hast gesagt, man kann nicht mehr so stark auf Kosten achten. Argument dagegen wäre, gerade jetzt achten natürlich viele Unternehmen auf Kosten, weil vieles einfach so wahnsinnig teuer geworden ist, dass sie natürlich zunehmend einfach irgendwie versuchen müssen, ihre Bilanz, sagen wir mal, über die Kosten.
Aber es ist doch so teuer geworden, weil die Lieferketten so auf extreme Effizienz optimiert worden sind.
Genau, aber gerade im Moment sind sie halt tatsächlich definitiv, haben sie dieses Problem.
Ja.
Und Punkt 3 auf unserer Liste ist, und ich weiß, da hast du eine andere Meinung zu, da freue ich mich schon drüber, mit dir zu diskutieren, ist Zeitenwende bei der Inflation. Wir sagen natürlich, die Inflation trifft uns gerade doch deutlich. Wir sehen es in den USA über 8%. Auch in Deutschland ist sie relativ hoch. Du sagst aber, es ist gar keine Inflation, zumindest in Deutschland nicht.
Also der Begriff Inflation stammt aus dem 16. Jahrhundert. Vorher kannte man den nicht. Und der ist geprägt worden vor dem Hintergrund, dass Gold und Silber aus Südamerika in Form von spanischen Pesos, das war damals die Weltwährung, Europa fluteten. Das war von Inflare ausdehnen, ja. Und in der Tat, viele Inflationen haben eine monetäre Ursache, einen Überschussnachfrage, Überschussangebot an Geld. Aber vorher gab es auch schon so etwas, das hieß Teuerung. Wenn in einem Land, was agrarisch strukturiert ist, eine Missernte war, stiegen alle Preise. Das heißt, es gibt auch allgemeine Preissteigerungen, die nichts mit der Geldmenge zu tun haben. Und das, was wir gegenwärtig beobachten, ist in meinen Augen angebotsseitig bedingt. Von der Explosion der Erdölpreise, die ein Drittel der Güter in unserem Warenkorb beeinflussen, von den Lieferketten. Das heißt also, ich kritisiere die Geldpolitik der EZB, weil sie viel zu lange unter Draghi so ein Deflationsgespenst an die Wand gemalt hat. Und sie war also sehr, sagen wir mal, expansiv. Aber dass die aktuellen Preissteigerungen auf die Geldmenge zurückzuführen sind, das würde ich etwas in Zweifel stellen.
Du sagst aber, in den USA ist es ein bisschen anders.
Ist ja ein bisschen anders. Da haben wir auch eine kräftig steigende Löhne gehabt. Das haben wir alles noch nicht. Das kann durchaus jetzt kommen, je nachdem, wie sich die Gewerkschaften verhalten.
Und
das
die sind ja durchaus in Gesprächen gerade.
Die sind durchaus in Gesprächen. Aber was wir gegenwärtig aktuell beobachten an Inflation, ist im Wesentlichen die Explosion der Energiepreise und der landwirtschaftlichen Produkte, auch als Folge des Ukraine-Krieges. Ja, da kommt ja auch sehr viel her. Und diese Effekte hätte es auch gegeben, wenn es den Krieg gegeben hätte und die Geldpolitik weniger expansiv gewesen wäre. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Und deswegen ist die EZB ja in einer Zwangsjacke. Sie ist ja massivem Druck ausgesetzt, endlich aus ihrer ultraleichten Politik auszusteigen.
Und sie macht das gerade?
Und sie macht das gerade, aber sie weiß natürlich, dass dadurch genau das Problem, mit der gegenwärtig kämpfen, also nicht beleidigt wird.
Mhm. Weil das ist nämlich auch ein super Punkt, denn das ist der nächste Punkt auf der Liste, dass natürlich die Notenbanken gerade relativ stark unter Druck stehen, aber dass natürlich deren Entscheidung durchaus auch mit Risiken einhergeht.
Das ist richtig, und ein Risiko resultiert beispielsweise auch für Deutschland raus. Da die Fed, die Federal Reserve, das ist ja die amerikanische Notenbank, ist die wichtigste der Welt. Wenn die Zinsen anhebt, dann werden wir, die Europäer, Geld in Amerika anlegen. Und dann wertet der Euro ab. Und das bedeutet, wir haben eine importierte Inflation.
Wie hoch, sagst du, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert?
Die haben wir ja gegenwärtig schon, weil wir Vorlieferprodukte müssen wir ja beispielsweise in Öl bezahlen. Und wenn wir Euros in US-Dollar konvertieren und der steigt, dann wird Erdöl teurer bei uns. Ja, das heißt, es ist auch so eine komische Gemengelage. Das heißt, die Situation ist gegenwärtig recht unübersichtlich. Und ich bleibe dabei, das ist zu einem großen Teil eine Folge des Krieges. Das heißt, bestimmte Vergangenheits-Zukunftssymmetrien, auf die wir vertraut haben können, auf denen wir unsere ökonomischen Modelle basiert haben, die Konjunkturmodelle, diese Vergangenheits-Zukunftssymmetrien gibt es in dieser Form jetzt nicht mehr. Und deswegen...
Darf ich an der Stelle, also ich möchte nur noch mal so fürs Protokoll festhalten, wir haben jetzt über 4 von 7 Punkten gesprochen und ich möchte natürlich gerne noch über die 3 anderen sprechen. Aber genau. Eine Frage möchte ich noch kurz einwerfen. Du hast gerade über ökonomische Modelle gesprochen. Hm. Ich kenne die noch aus meiner Studienzeit. Das sind umfangreiche Formeln, die man da ausrechnet. Da sind viele Variablen drin.
Die sind geschätzt an Daten der Vergangenheit.
Genau.
Und diese Daten der Vergangenheit sind heute nicht mehr repräsentativ.
Genau. Was heißt das denn bitte für die Volkswirtschaftslehre?
Das heißt für die Volkswirtschaftslehre erstmal, dass es Konjunkturprognosen zunehmend schwieriger werden in der gegenwärtigen Situation. Man wird das wieder irgendwann einfangen, aber kurzfristig ist jede Konjunkturprognose mit einer deutlich höheren Unsicherheit behaftet, als in der Vergangenheit es war. Weil wir sehr viele intervenierende Variablen haben, die wir vorher nicht hatten.
Glaubst du, dass daher auch so ein bisschen, sagen wir mal, irgendwie ein gewisses... wie soll ich das sagen, eine Diskussion unter Ökonomen entstanden ist in letzter Zeit, die alle, sagen wir mal, ihren gegenseitigen Modellen nicht mehr zu 100% vertrauen?
Nicht mehr zu 100% vertrauen, das sehe ich. Und was mich auch interessiert hat, ist bei einigen Teil meiner Kollegen die Anmaßung ihres Wissens. Ökonomen sind Spezialisten für Simulationsrechnungen, für Effizienzanalysen, für Prognosen, aber sie sind keine Spezialisten und haben keine Kompetenz, Verteilungsfragen zu entscheiden. Mhm. Die Kompetenz eines Ökonomen bei der Festlegung des Spitzensteuersatzes ist nicht größer als die aber ein Hebamme. Mhm. Aber interessant ist, dass sich einige wirklich exzellente Ökonomen aufgrund von Modellergebnissen sagen, also wir können sofort aus dem russischen Gas aussteigen. Die kleine Rezession, die nehmen wir hin. Das ist für mich eine Anmaßung von Wissen. Nämlich bei Verteilungsfragen haben Ökonomen, ich bin einer, deswegen darf ich das sagen, keine größere Kompetenz als irgendjemand anders.
Nichtsdestotrotz stützen ja viele, gerade zum Beispiel Banken, Versicherungen, die stützen ihre Modelle auf genau diese Prognosen.
Ja.
Heißt das, dass wir gerade zu der Unsicherheit, die da ohnehin ist, eine Verunsicherung haben, wo wir eigentlich... Ja, auf welche Daten wir uns stützen können?
Selbstverständlich. Das ist der Strukturbruch. Das haben wir. Mhm. Nicht? Da wird man mit arbeiten müssen. Aber wenn man auf solchen fragilen Modellen veritable verteilungspolitische Entscheidungen trifft, da habe ich zumindest meine Schwierigkeit.
Ich sehe da durchaus auch Schwierigkeiten. Ich frage mich nur, was die Antwort darauf ist. Also müssten wir jetzt irgendwie so schnell wie möglich alle möglichen neuen Daten in die Modelle einpflegen?
Ja, natürlich, das wird man doch machen. Also eine Modellpflege wird immer vorgenommen werden. Nur wir haben jetzt eine abrupt andere Situation, die werden wir einfangen. Das wird man wieder hinkriegen.
Wie lange wird das dauern?
Das weiß ich nicht, bis der nächste schwarze Schwan durchfliegt. Ja, ja, es geht.
Oh, ich hoffe, das dauert noch ein bisschen.
Ja, ja, hoffe ich auch, aber noch flattert er.
Aber noch flattert er, das stimmt. Also, lass uns über Punkt 5 auf unserer Liste sprechen. Und zwar, das ist ein verhältnismäßig positiver Punkt auf der ja sonst doch eher etwas von Unsicherheit geprägten Liste. Und zwar ist, dass die Finanzmärkte erstaunlich robust sind.
Die sind erstaunlich robust. Wahrscheinlich herrscht dort der Optimismus vor, dass dieser Krieg auch vorübergehen wird und man wieder, sagen wir, in geregelte Verhältnisse kommen wird. Das ist in der Tat überraschend, wie wenig beispielsweise der DAX eingebrochen ist. Mhm. Das auch andere. Das ist überraschend und hier kann man in der Tat sagen, sind die Finanzmärkte, die sonst sehr sensibel sind, ja, sind die eigentlich Stabilisatoren im gegenwärtigen Geschehen.
Mhm. Ja, und verrückt eigentlich.
Ja, sagen wir froh.
Ja, nein, ich bin total froh. Aber die Frage ist, wie lange kann das noch angehen? Also
das weiß ich auch nicht. Wenn jetzt es wirklich noch einen massiven Konjunktureinbruch geben würde, wie wir es so in den Nullerjahren hatten, ja, dann wäre die Stimmung schlechter. Dann würde es nicht mehr kippen, dann würden die Verbraucher wieder unsicher und. Das wäre die schlechteste aller Welten. Wir sind gegenwärtig in einer guten Welt, aber dass die Finanzmärkte, die ja eine immer größere Bedeutung weltwirtschaftlich haben, noch so relativ stabil funktionieren und agieren, darüber sollten wir froh sein.
Lass uns ganz kurz an dem Punkt auch nochmal einhaken, weil du hattest eben das Thema Hunger und du hast gerade Verbraucherlaune angesprochen. Ich verknüpfe das jetzt mal zum Thema Konsumentenlaune, weil wir hatten neulich beim Handelsblatt auch eine größere Tagung mit vielen CFOs, die haben alle gesagt, sie merken eine gewisse Kaufzurückhaltung. Diese Kaufzurückhaltung ist natürlich zum einen geprägt dadurch, dass eben die Kosten, wir hatten schon drüber gesprochen, so viel teurer geworden sind und auf der anderen Seite mit einer gewissen Unsicherheit, wie es weitergeht.
Und man natürlich Nachholbedarf bei Reisen.
Ja, ja. Also, bei denen, die es können.
Ja, und es ist richtig, wir haben ja immer noch Überschussersparnisse aus der Corona-Krise. Es ist ja noch nicht alles beseitigt. Und diese Ersparnisse, die erzwungen wurden, die fließen wenig in die Gütermärkte, aber in die Tourismusmärkte, da fließen sie gegenwärtig wieder rein.
Genau. Was wir aber auch gesehen haben, ist, dass wir zumindest bei gewissen Lebensmitteln einen gewissen Hortungs-Hamster-Effekt wieder hatten, nachdem der Krieg ausgebrochen ist. Du hast eben über das Thema Hunger gesprochen. Jetzt komme ich dahin wieder zurück, was du eben gesagt hattest. Wann glaubst du, werden wir da erste größere Effekte sehen, dass wir wirklich anfangen müssen, vielleicht sogar Lebensmittel zu verteilen?
Ja, ich glaube, wir müssten nicht Lebensmittel
nicht in Deutschland
nicht verteilen. Also wir hatten ja geglaubt, dass wir eigentlich das Problem Hunger tendenziell beseitigt haben werden. Aber man sieht schon, wenn es so Turbulenzen in einem Land wie der Ukraine gibt, weil es das wichtigste, sagen wir mal, Weizenproduktionsland ist und wo dann noch große Mengen von Russland abgeschafft werden, dass hier eine künstliche Verknappung erzeugt werden ist, dann sieht man, dass das sehr, sehr schnell zurückkommt. Und das ist eigentlich ein zivilisatorischer Rückschritt. Mhm. Das ist ein zivilisatorischer Rückschritt. Ich denke, es ist eine verdammte Pflicht und Schuldigkeit, gerade für die entwickelten Staaten, dass eigentlich Hunger aus der Welt sein muss. Mhm. Und das bedrückt mich sehr, weil die Staaten, die davon betroffen sind, haben am wenigsten Möglichkeiten, dem zu begegnen.
Zum Beispiel in Afrika.
Ja, natürlich.
Mhm. Genau, deswegen, das meinte ich damit. Ja, ne? Das ist halt, irgendwann werden wir...
Ja, und was ist die Folge? Wanderungswellen. Ja, also die Zahl der Flüchtlinge wird zunehmen. Ja. Es wird natürlich Hungerflüchtlinge wieder geben. Und das ist eigentlich das, was die entwickelten Länder eigentlich auch nicht haben wollen und nicht haben sollen wollen.
Mhm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Wieder versucht er hier eine Brücke zu schlagen, weil wir kommen jetzt bei unserem nächsten Punkt auf das Thema Europa. Wir sagen, in Europa kommt so ein bisschen alles zusammen. Es ist die Energiefalle, es ist die Schuldenthematik, es ist schwaches Wachstum, es sind die Notenbanken, die ein Stück weit überfordert sind und es ist auch ein bisschen...
So viele Notenbanken gibt es in Europa ja nicht mehr. Also 19 Staaten haben eine.
Notenbank, meinte ich. Genau.
Ja. Und die ist keine deutsche Bundesbank, das vergessen wir immer wieder. Das ist die Europäische Zentralbank und die ist nicht ausschließlich für, sie sagen wir mal, Preisniveaustabilität in Deutschland verpflichtet. Nicht? Und das wollen viele Deutsche noch nicht wahrhaben. Es gibt nämlich in Tat und Wirklichkeit keine Institution mehr, die für die Geldwertstabilität in Deutschland verantwortlich. Und Herr Söder ruft immer danach, dass es die gibt. Die haben wir abgegeben 1999.
Ich sage, warum ich überforderte Notenbanken gesagt habe, weil du eben gesagt hast, dass wir natürlich die Inflation aus den USA importieren und dann haben wir zwei Notenbanken.
Ja, mindestens. Ja. Ja.
Genau. Nichtsdestotrotz die Situation in Europa, dass die Welt so ein bisschen in Machtblöcke zerfällt und Europa da jetzt so ein bisschen sich auch neu positionieren muss. Wie stellt sich das für dich dar?
Das stellt sich für mich als eine große Herausforderung dar. Was Fakt ist, aber nicht viele wissen, für Deutschland ist nicht USA und China der wichtigste Absatzmarkt, sondern Europa. Die EU ist der größte Markt. Und Deutschland wäre gut beraten, wenn es, sagen wir mal, ein Zusammenrücken dieser Staatengemeinschaft. Wird sehr, sehr schwierig sein. Aber wenn wir in einen geopolitischen Konflikt zwischen USA und China rauslaufen werden, wo einiges verspricht, ich hoffe, er kommt nicht, aber wer einiges verspricht, ja, dann werden diese beiden Giganten immer Lösungen finden, sich arrangieren. Und das Risiko besteht, dass das zulasten Europas geht. Und deswegen, meines Erachtens, muss Europa zusammenrücken, um der dritte weltpolitische Player zu sein. Aber dafür muss man noch einiges tun, nämlich die Heterogenität dieser Wirtschaftsgemeinschaft hat ja nicht abgenommen, sie hat zugenommen, auch als Folge des Euros und so weiter. Ja? Und ich suche wieder oder nach einem gemeinsamen Glied. Zurzeit fliegt sie auseinander oder sie driftet auseinander und es ist auch kurios, wir machen mit großem Aplomb europäische Wahlen. Und wer EZB-Nachfolgerin wird und wer Kommissionsvorsitzende wird, das bestimmen Macron und Frau Merkel in der hinteren Kammer.
Das haben sie.
Haben sie. Das schafft kein Selbstbewusstsein. Also ich würde das Europäische Parlament stärken, dem mehr Kompetenz geben und perspektivisch.
Und wer soll das stärken?
Dass sie mehr Rechte haben. Sie werden mit großem Aplomb.
Wer soll das anschieben?
Das können eigentlich nur Deutschland und Frankreich zusammen.
Also doch wieder?
Deutschland und Frankreich, gegebenenfalls jetzt mit Herrn Draghi, ja. Und der deutsch-französische Motor der EU, ja, ist etwas in Stocken geraten. Und wir dürfen eins nicht übersehen, das ist jetzt vielleicht nicht ganz politisch korrekt, was ich sage. Die EWG oder die EU ist ja eigentlich eine Kopfgeburt von alten Männern, die zwei Weltkriege hinter sich hatten. Und für die war die Betonung des Nationalstaats von übel. Und deswegen ist da eigentlich die Idee, die Nationalstaatlichkeit etwas zu reduzieren. Aber durch die Osterweiterung, die meines Erachtens etwas zu schnell kam, haben wir Staaten aufgenommen. Für die ist die Nationalstaatlichkeit ein Symbol der Befreiung vom Sozialismus.
Da muss man sich jetzt einfach nochmal neu zusammenfinden.
Und das Feld, wo ich ein Zusammenfinden sehe, ist die alte Idee der europäischen Armee. Das hat es schon mal gegeben in den 50er Jahren. Das ist dann an Frankreich gescheitert, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass Deutsche und Franzosen die gleichen Uniformen tragen. Aber das ist für mich schon die Gedanke, da könnten wir auch sehr viel Geld mitsparen. Gegenwärtig haben wir 24 Armeen, wir haben unendlich mehr Waffensysteme als die USA. Das wäre meines Erachtens eine ganz gute Idee, denn dann würden die Staaten hätten dann ein identitätsstiftendes Merkmal, sie würden
mehr zusammen. Es gibt ja schon gemeinsamen Grenzschutz zumindest.
Gibt es Grenzen und gibt auch ein deutsch-französisches Bataillon, das gibt es alles schon. Und das wäre schon ein guter Ansatz, dass man dann mit einer Stimme lernt zu reden.
Mhm. Aber es ist jetzt wirklich dann, also es ist wirklich militärisch, das hat dann auch irgendwie viel mit Macht wieder zu tun.
Ja.
Wir haben uns früher über unsere ökonomische Macht definiert.
Definiert, aber die ökonomische Macht können wir ganz nicht so entfalten, wie sie tatsächlich gebündelt ist, da wir da große Interessengegensätze haben. Und ich möchte jetzt etwas finden, was die Mehrzahl der Staaten zusammenbindet. Und da ist eigentlich der gegenwärtige Konflikt ein ganz gutes Beispiel für, dass man also da sich zusammenrauft. Und das wäre schon, also, finde ich, eine ganz gute Idee. Nämlich noch einmal, für die deutsche Zukunft, den Wirtschaftsstandort Deutschland, ist Europa wichtiger als die anderen Staaten.
Als hätten wir es abgesprochen, und das haben wir tatsächlich nicht, gibst du mir immer wieder Brücken zu dem nächsten Punkt, weil lass uns auf dem nächsten, an den nächsten
Punkt. Ich kenne deine Bastenheft nicht.
Ich möchte das auch gar nicht Lastenheft nennen, sondern Punkte, über die wir dringend diskutieren müssen. Lass uns über Deutschland sprechen, weil wir haben jetzt Ausflüge gemacht. Wir haben Ausflüge in die Weltwirtschaft, in die USA gemacht, nach Europa gemacht und so weiter. Was soll denn Deutschlands Antwort auf all diese Thematiken sein?
Ja, die deutsche Antwort. Wir haben ja mal eine gegeben, die aber dann durch die wirklich also große staatsmännische Rede von Olaf Scholz, das war eine sehr Überraschung, der sind aber meines Erachtens die Taten nicht.
Was hat dich daran am meisten überrascht, dass die Rede staatsmännisch war oder der Inhalt?
Der Inhalt. Mhm. Der Inhalt, der staatsmännisch vorgetragen worden war. Ja? Mhm. Und es gab Standing Ovations von allen Parteien. Ja, das war schon ein Highlight, nur die Politik danach.
Ist schon okay, wir reden jetzt über was anderes.
Da fehlt es noch ein bisschen. Ich würde mir wünschen, dass das deutsch-französische Verhältnis sich deutlich wieder verbessert. Mhm. Das ist ja etwas, sagen wir mal, schwierig geworden. Aber da Macron jetzt in der zweiten Amtszeit ist, hat er nichts mehr zu verlieren.
Das stimmt.
Und das ist eigentlich eine Chance für uns. Mhm. Das ist eigentlich eine Chance für uns. Und das Forste-Frapp-Problem kriegt man auch gelöst, weil die ist ja eine Atommacht. Mhm. Und sie sitzt deswegen auch im Sicherheitsrat und das will sie nicht aufgeben. Da sind ein paar Probleme, aber das wäre für mich ein Nukleus einer neuen europäischen Idee. Und in einer, sagen wir mal, geopolitisch auseinanderdriftenden Welt wäre ein europapolitisches Zusammenrücken eigentlich eine gute Sache.
Mhm. Und würde das auch die deutsche Wirtschaft ein Stück weit stabilisieren, vor allen Dingen aber auch die Unsicherheit ein Stück weit wegnehmen? Brauchen wir im Moment, gar nicht unbedingt langfristig, bräuchten wir im Moment einen stärkeren Staat, der stärker unterstützt, der stärkere Rahmenbedingungen setzt, oder ist es gerade, müssen sich die Unternehmen jetzt einfach auch mal selber finden?
Die Unternehmen müssen sich immer selber finden. Und sagen wir mal, ein Zusammenrücken einer Staatengemeinschaft schließt natürlich nicht aus, dass man die Hausarbeiten nicht macht. Und wir haben natürlich ein paar wirtschaftspolitische Hausarbeiten in Deutschland zu machen. Und die können durch ein europäisches Zusammenrücken nicht weggenommen werden. Und deswegen, ja, wir wollten zusammenrücken, aber dort, wo es geopolitische Konsequenzen hat. Die individuellen Hausarbeiten, die ein Land machen muss, die bleiben im nationalen Beritt. Beispielsweise unsere Besteuerung. Deutschland ist ein Hochlohnland geworden für Unternehmen. Da gibt es ganz viele Sachen aufgrund der goldenen Jahre in der Vergangenheit. Und deswegen ein Zusammenrücken entbindet nicht, nationale Hausarbeiten zu machen. Ein Zusammenrücken entbindet nicht, das Rentensystem zukunftssicher zu machen. Das heißt also, wir sollen jetzt nicht Europa in den Vordergrund spielen und dann unsere Hausarbeiten im Inneren zu vernachlässigen. Nee, das nicht. Mhm. Ich möchte das Europa nach vorne schieben, um das geopolitische Gewicht dieses alten Kontinents wieder zu erhöhen und ihm das gebührende Gewicht beizumessen.
Mhm. Als Privatmensch, machst du dir Sorgen wegen dieses schwarzen Schwans?
Ach, als Privatmensch, der nicht mehr ganz jung ist, sondern der relativ alt ist, nein. Wenn ich jung wäre.
Ich finde es schön, dass du dabei so zu mir rüber guckst. Gibt mir ein gutes Gefühl.
Ja, wenn ich jung wäre, wo die Zukunft noch sehr viel offener ist, würde ich mir mehr Sorgen machen. Aber ich bin von Natur aus ein optimistischer Mensch. Krisen sind dazu da, überwunden zu werden. Krisen dürfen zu eins nicht führen, zu Pessimismus und wegschauen.
Und das heißt, du gehst davon aus, dass wir auch aus dieser wirklich ja umfassenden Krise, wir haben es gerade gesagt, es sind nicht nur die Lehman Bank, die zusammengefallen
ist. Es ist keine Finanzmarktkrise, es sind mehrere, sind sehr viele Faktoren zusammen. Das ist die größte, sagen wir mal, weltwirtschaftlich geopolitische Herausforderung, die wir, sagen wir mal, in den letzten 100 Jahren hatten oder nach dem Zweiten Weltkrieg hatten. Das würde ich schon sagen. Aber bislang ist es gut gegangen, sagt der Kölner. Ich gehe auch davon aus, dass es weiter gut geht. Allerdings, es wird nicht einfach, aber wenn es einfach wäre, würde es man schon längst gemacht haben. Aber wie gesagt, da bin ich ein Optimist. Ich weiß nicht, wie es ausgehen wird. Mhm. Ich weiß es nicht, weil das wirklich ein Unikat ist, diese Situation, die wir haben. Mhm. Man kann keine Vergangenheit-Zukunftssymmetrie machen. Nicht? Und Ökonomen sind immer gut, wenn es um Vergangenheit-Zukunftssymmetrien geht. Aber hier haben wir eine Neukreation.
Ja, und ich bin sehr gespannt, muss man sagen, wie die Ökonomen damit umgehen, wie die Politik damit umgehen wird. Da schauen alle hin. Wie gesagt, diese Woche haben natürlich alle auch nach Davos geschaut.
Ja, aber richtig Lehrreiches haben wir ja da auch nicht gelernt, nicht?
Hast du denn überhaupt was mitgenommen?
Ja, wer da geredet und wer nicht geredet hat, ja, aber substanziell eigentlich nicht. Und ich durfte ja auch mal in Davos dabei sein. Also, es ist schon also auch ein bisschen ein Jahrmarkt der Eitelkeiten.
Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Nichtsdestotrotz kommen natürlich auch beim Jahrmarkt der Eitelkeiten
natürlich. Aber substanzielle Lösungen, neue Ideen sind auf diesem Gipfel eigentlich nicht vorgetragen worden.
Mhm. Dann hoffe ich, um ehrlich zu sein, weil wir sind ja schon am Ende unserer Zeit, dass zumindest diese substanziellen Ideen da sind, nur noch nicht vorgetragen worden sind, weil sie vielleicht noch nicht zu Ende gedacht worden sind oder so, aber dass sie da sind. Denn das, was ich uns allen auf jeden Fall wünsche, ist, dass diese Phase der Unsicherheit, gerade natürlich auch für die Menschen in der Ukraine, sehr bald vorbeigehen wird.
Dankeschön, das wünsche ich mir auch und ich mache einen Vorschlag.
Bitte.
Wir machen das gleiche Gespräch in einem Jahr nochmal.
Sehr gerne.
Versprochen. Auf den
Punkt. Okay. 25, also es ist, um das festzuhalten, es ist der 25. Mai, 15.30 Uhr. Genau, dann werden wir es machen und dann sind wir sehr gespannt, was bis dahin passiert ist.
Okay.
Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
Und dir vielen Dank.
Danke dir.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen ja, die Gespräche, die wir führen über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich dann noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global. Und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.